kurz beten und dann steigen wir rein. Herr, wir setzen unsere Augen auf dich. Heiliger Geist, du bist unsere Salbung, du bist der Lehrer Gottes selber in uns. Bitte lehre uns durch dein Wort heute Morgen. Hilf uns, dass jeder hier was Persönliches für sich mitnimmt und dass du uns persönlich ansprichst. Wir wollen deine Stimme hören. Amen. Ich möchte weitermachen in der Geschichte mit Nehemia. So, Tobi macht schon länger, ich weiß nicht, so 6 Wochen mindestens mit ein paar Pausen dazwischen, über die Geschichte von Nehemia und das Buch Nehemia. Und er hat mich beauftragt, dann Kapitel 7 irgendwas in der Serie da reinzubringen. Und ich fand das sehr interessant, auch dann so, okay, Nehemia 7 und dann das zu lesen und den größten Teil von dieser Kapitel ist nur eine Liste von dieser Stamm hat so viele Menschen, dieser Stamm hat so viele Menschen, diese. Es ist so ein bisschen so wie wenn man der dritte Buch Mose liest und so ist gezeugt von so und so ist gezeugt für 5 Seiten oder so. Oder ich guck mal, aha, ich soll daraus eine Predigt machen und das war sehr interessant. Aber bevor diese ganze Liste von Namen und Stämme und Zahlen gibt's ein paar, drei Verse am Vorne und 3 Verse am Ende. Also das ist der Hauptsache, wo ich dann meine Predigt daraus passe. Aber es ist echt cool, was auch Gott, was ich auch empfunden habe, was Gott dadurch sagt. Also, Nehemia, ich möchte ein kurzes Hintergrund, weil um diese Geschichte zu verstehen, ist es hilfreich, wenn wir den etwas größeren Blick haben. Also, wir fangen an in Nehemia. Ich möchte eine Zeitleiste, dass wir einfach erstmal verstehen, zuerst nach David und König Salomo und alle die verschiedenen Könige im Alten Testament, die Menschen in Israel, die Juden haben Gott geehrt und dann immer wieder von Gott abgewandt und die haben immer wieder andere Götzen angebetet, die haben unreine Sachen mit in den Tempel, das Heiligtum gebracht, sie haben Kinder geopfert zu falschen Götzen und sie haben richtig Schlimmes gemacht und Gott hat dann irgendwann mal gesagt, jetzt reicht. Er hat mehrmals gewarnt, kehrt um, wenn nicht, komm dann, ich entziehe meine Gnade, meinen Schutz und kommen dann Feinde und Babylon und so weiter. Und das ist tatsächlich dann passiert in 586 vor Christus. Jerusalem wird von den Babyloniern zerstört. Der Tempel ist komplett auseinander, alle Steine auseinander, ist komplett zerstört. Die Bevölkerung wurde deportiert, also abgeschickt. Die Hauptsache in 3 verschiedene Wellen so richtig weg nach Babylonien und verteilt in dem ganzen Reich Babylon. Dann, einige Jahre später, kamen die Perser. Wunderbare persische Leute hier. Eure Vorfahren kamen dann und haben Babylonien samt mit alle, die deportiert waren und da lebten, erobert. Und so, dann war es nicht mehr in Babylon, sondern es war neue Könige, persische Könige. Und teilweise von diesen persischen Königen, sie hatten Gunst und Gnade empfunden für die jüdische Leute und haben dann tatsächlich, Kyros steht da, einige von den Juden gesandt zurück nach Jerusalem in deren Heimatland und sagte, bau den Tempel wieder auf. Die ganze Schatz und goldene und silberne Sachen, was sie benutzt haben in den Tempel, haben sie mitgegeben, damit der Tempel wiederhergestellt wurde. Also richtig, die persische Könige hatten dann einen Gunst und gesehen, hey Gott, dieser Yahweh, Gott der Juden, ist ein Gott, wir wollen den ehren. So, das passiert, das hat seine eigene Geschichte, da kannst du lesen in das Buch Esra, die Geschichte, der Tempel wieder aufgebaut wurde. 516 vor Christus ist der Tempel fertiggestellt. Und dann einige Zeit später kommt Esra, so ein Lehrer, der war wirklich so Bibeltheologen oder Schrifttheologen, Alten Testament-Theologen. Und er kommt mit die erste Welle von damals, die Deportierten, die erste Welle kommt zurück nach Jerusalem. Aber der Zustand in Jerusalem, der Tempel ist jetzt aufgebaut, aber die Mauern sind immer noch zerstört. da die Häuser ist am Mittag zerstört, alles ist quasi wüst und leer, da laufen Tiere da rein, da sind umsingelt von Feinde und Leute, die das einfach mal ausgenutzt haben. Das war immer noch ein sehr schlechter Zustand. Und sie kommen da rein und sie fangen an, in der Bibel zu lesen oder den Alten Testament, den Schriften zu lesen. Und sie fangen an, eine Herzensänderung, eine geistliche Erneuerung am Anfang. Aber da ist immer noch keine Anbetung. Der Tempel steht, aber es wird nicht erfüllt. Es wird nicht, die Opfergaben werden nicht gebracht. Da war nicht so viel, was sie gemacht haben. War die ganze Zeit lebten in Gefahr und Angst und in dieser Zustand. Dann kommt Nehemia. Weil er hört das. Das ist, was wir gehört haben. Nehemia 1. Er hört, wie geht es unsere Brüder und Schwestern zurück in Jerusalem? Sie sind zurückgekommen. Wie geht es denen denn? Und er sagt, ja, nicht gut. Ja, okay, der Tempel steht. Und ja, da sind etwas da. Aber die leben in Gefahr und in Schmach und die ganze Zeit in einem schlechten Zustand. Und das ist, was Nehemia so bewegt. Gott ruft seine Leute zurück nach der 70 Jahre, aber die leben immer noch nicht in dieser Erfüllung, was Gott für sie hat, in der Verheißung. Und so, er bewegt sich und wir lesen, er fastete, er betete und er geht dann hin, wieder mal mit den Gunst einer weiteren persischen König. Und er geht wieder hin und er fängt an, die Mauer aufzubauen. Und ich werde nicht die ganze Geschichte durchgehen, aber liest mal das Buch selber. Da waren Höhen und Tiefen und hoch und runter und Anfeindungen und verschiedenes. Es war keine leichte Aufgabe, den Mauer aufzubauen. Aber am Ende Kapitel 6, was Tobi letzte Woche gepredigt hat, die Mauer ist fertig. Huhu! Der Zustand aber in Jerusalem ist nicht so toll. Nehemia Kapitel 7 spielt direkt nach der Vollendung der Mauer, aber vor der umfassenden Bevölkerungswiederherstellung. So, was ist der Zustand? Wie ist es? Die Stadt war militärisch durch die Mauer gesichert. Schön. Aber die Stadt war fast unbewohnt. Die Häuser lagen noch in Ruinen. Der Wiederaufbau des religiösen Lebens, dieses, wir gehen hin zum Tempel, wir bringen unsere Opfer, wir beten Gott an, wir haben, unsere Sünde werden vergeben, dieses Begegnungen mit Gott ist noch nicht vollständig organisiert und stattgefunden. Und man könnte dann mal so überlegen, okay, das ist gerade, ja, zu, der Tempel steht, der Mauer steht, aber alles ist immer noch wüst, alles ist immer noch nicht wirklich da. Was brauchen wir, um dieses Volk wieder aufzubauen, in dieser Füllung zu kommen? Was brauchen wir? Man hätte man so denken können, jo, vielleicht hätte man erwartet, dass die Häuser reparieren. Das macht Sinn, oder? Wie sollen sie da wohnen, wenn keine Häuser da repariert werden? Oder die Märkte eröffnen, damit Handel und Essen und Trade und Verschiedenes da reinkommt. Oder die Landwirtschaft stabilisieren. Also das ist, was wir, ne? was weltlich, was ganz normal, praktisch und logisch geschehen soll, um ein Volk wieder herzustellen und aufzubauen. Aber das allererstes, was Nehemia gemacht hat, was hat er zuerst gemacht? Kapitel 7, Vers 1. Er setzt die Sänger, Leviten und Torhüter ein. Es geschah, als die Mauer gebaut war, da setzte ich, spricht Nehemia, die Türflügel ein und die Torhüter, Sänger und Leviten wurden in den Dienst gestellt. Also als allererstes, bevor die Stadt sich wieder füllt, bevor die Wirtschaft wieder blüht und so irgendwas zunimmt und bevor der Alltag reinkommt mit dem mit okay, Landwirtschaft und Handel und wie leben wir gut, bevor das alles kommt, bevor das Leben schön aussieht, könnte man sagen, bevor die Stadt schön aussieht und wieder aufgebaut ist, stellt Nehemia Anbetung und geistliche Ordnung in der Mitte. Und ich finde das ein wichtiger Punkt, weil es geht nicht um, wie das Äußerliche sieht, sondern Nehemia sagt, es geht um Gott. Ich fand es interessant. Wir denken, Nehemias Auftrag war, die Mauer wieder aufzubauen. Ja, die Mauer ist schon fertig und wir sind mitten in dem Buch. Die Aufgabe dahinter war, das Volk wieder zu Gott zu bringen. und Gott als der allein wahre Gott anzubeten und wahre Anbetung dahin zu kommen. Weil, was ist die Geschichte? Israel hat das nicht so gut in der Vergangenheit gemacht. Die haben Gott angebetet in der Zeit von David und Salomo, aber dann am Ende von der Zeit von Salomo und die verschiedenen Könige danach, sie gingen immer wieder weg und die haben andere Götzen angebetet und sie haben Unreines da in den Tempel gebracht und sie haben Verschiedenes da so getan. Deren Geschichte war nicht komplett herzlich für Gott. Deren Geschichte war, jo, und dann nein, und ja, und dann nein. Und sehr oft ging es mehr und mehr Generationen nein, so dass teilweise, die haben die Bibel und die Schriften komplett verloren. Sie wussten nicht mal, wo sie waren. Die waren versteckt irgendwo. Und sie haben einfach gelebt, wie sie wollten. Und Yahweh war nur ein Gott unter den verschiedenen Götzen, die sie angebetet haben. Und sie wussten nicht mal, wie und warum und was, wie man das richtig macht. Und dann entdeckt sie zum Beispiel eine Schriftstelle und sagt, wow, so sollen wir das machen. Und was würden sie tun? Sie räumten Sachen auf und sie kommen wieder hin und sie fangen an, Yahweh wieder wirklich anzubeten. Und das ist, was Nehemiah auch macht. Wir kommen zurück zu der Stadt Jerusalem. Jetzt geht es nicht mehr um Götzen anzubeten, sondern allein Gott. Und Gott ruft uns zur wahren Anbetung. Das ist der Punkt für heute. Und was ich aus Nehemiah 7 sehe, Gott ruft uns zur wahren Anbetung. Und wahre Anbetung ist immer, wenn man so den Muster durch die Bibel liest, es ist der Anfang jeder geistlichen Erneuerung. In der Zeiten von den Königen habe ich gesagt, einige haben den Schriftstellen sogar verloren, die waren total weg und hier. Und dann kam Josia als König. Und die haben in seiner Zeit eine dieser Schriftstelle gefunden. Und was macht er? Der sagt, okay, was sollen wir machen? Er räumt die ganze Götzen, Aschere und Altare weg. Und er bringt die Sachen in den Tempel wieder hervor und er fängt an, Gott, diese organisierte Anbetung, wie Gott es gegeben hat mit dem Tempel. Er fängt an, das zu tun. Er ruft die Leute und die ganze Volk, sie sagen, aber wir haben nicht nur genug von dem und wir haben nicht genug von dem. Und sie haben von ihrer eigenen Sachen gebracht und sie haben es hingegeben und sie haben wieder angefangen anzubeten. Sehr interessant sehen wir auch, hier geschieht etwas Ähnliches. Und das ist ein Muster durchaus Alten Testament und Neues Testament. Wenn die Leute neu gerufen wird zur Anbetung und sie kommen und sie haben Anteil, sie geben ihr Ganzes hin, da geschieht eine Erweckung, da geschieht geistliche Erneuerung. Wahre Anbetung ist der Anfang jeder geistliche Erneuerung. So dann ist es, finde ich, für mich dann wichtig, kommt mir zu der nächsten Frage, was ist denn wahre Anbetung? Und wie können wir da zurückkommen? Wie können wir das machen? Ich möchte ein wahrer Anbeter sein. Vor allem, Jesus dann haut etwas so raus. In Johannes 4, Kapitel 4, Vers 23, Jesus Christus spricht mit der Frau am Brunnen und sagt, was wahre Anbeter sind. Und er sagt, die Stunde kommt und ist schon da. Also wenn er schon da war in der Zeit Jesu, dann ist es heute wirklich da. So, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Er sucht wahre Anbeter, nicht nur irgendwelche Anbeter, sondern wahre Anbeter. Und er definiert es als die, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und die Frau, wenn ihr die Geschichte nicht kennt, könnt ihr in Johannes Kapitel 4 lesen. Die Frau war nicht in Jerusalem, war nicht eine von den Juden, sie war eine Samariter. Und die Samariter glaubten auch an Gott, nur sie waren nicht reine Juden. Sie haben auch, sagen, die haben die als gemischtes Blut gesehen damals. Und die haben dann Gott am Jakobsbrunnen angebetet und hatten ihre Wege und ihre eigene Rituelle, Gott anzubeten. Und die Frau sagt, ja, ihr Juden, ihr geht da zu Jerusalem und ihr sagt, das ist der beste Weg, da anzubeten. Aber wir beten auch Gott an, nur wir dürfen da nicht, so wir machen unseren Weg. Warum ist dein Weg besser als unser Weg? Eigentlich eine gute Frage. Warum dürfen wir nicht zu Gott kommen? Warum dürfen, wir glauben auch an ihn. Warum ist dein Weg besser als meins? So hört sich an wie eine heutzutage Frage eigentlich. Warum ist dein Weg besser als meins? So, fand ich sehr interessant. Und dann antwortet Jesus, Gott sucht wahre Anbeter. Es geht nicht um den Äußeren, sondern es muss im Geist und in Wahrheit. Und ich will nur kurz durchgehen, was diese Worte bedeuten. Geist ist das griechische Pneuma. Und tatsächlich ist es mit einem Artikel. Das heißt, es ist nicht nur irgendein Geist, sondern es ist der Geist, der Pneuma. Und wenn immer in der Neuen Testament es so geschrieben ist, es spricht vom Heiligen Geist oder der Geist Jesu, was auch der Heilige Geist ist. Es kommt von dem Kontext damit zu verstehen an. Aber in diesem Kontext ist tatsächlich, der sagt, wahre Anbeter kommen. Es spricht nicht von, welchen Geist dahinter steht im Sinne von, welche Herzensmotive ich mache oder habe ich einen guten Geist da oder einen fröhlichen Geist da. Nein, es spricht von der Heilige Geist. Wenn wir Gott anbeten, dann unser Zugang ist tatsächlich der Heilige Geist. Und das ist, was Epheser 2,18 sagt. Ob du Juden bist, Samariter oder Nicht-Jude, in irgendwelche Form, egal wo du bist und egal wer du bist und woher du kommst, der Zugang jetzt ist, Gott sei Dank, Jesus hat den Weg aufgemacht und er sandte den Heiligen Geist, der in uns kommt, wenn wir an Jesus glauben. Und der verbindet uns mit dem Vater. Der Zugang jetzt ist der Heilige Geist. So wer anbeten möchte, wahre Anbeter kommen und sagen, ich brauche dich, Heiliger Geist, ich brauche, dass der Geist Gottes in mir lebt und mich erfüllt. Und das hat nichts zu tun mit Gefühle, sondern das ist ein Zustand. Ich bin erneuert, ich bin wiedergeboren und ich bin ein Kind Gottes. Und ich komme in dieses Abhängigkeit zu Gott in Anbetung. So in erster Linie, wenn wir kommen und wir singen Musik oder was wir tun für Anbetung, wahre Anbetung ist nicht, wie gut ich singen kann. Es ist nicht, welche Methoden ich irgendwas so bringe, sondern oder wohin ich unbedingt gehe und ob wir charismatisch, evangelisch oder katholisch oder was auch sonst was wir sind und welche Kirche wir gehören. Wahre Anbetung, kommen wir im Heiligen Geist? Sind wir wiedergeboren? Kommen wir in diese Abhängigkeit zu unserem Papa im Himmel? Das ist wahre Anbetung. Und das zweite Wort, Wahrheit, Aletheia, bedeutet, da gibt es verschiedene, dieses Wort bedeutet offenbarte Wirklichkeit. Es ist klar für unsere Augen und nicht nur bloßer Schein. Das heißt, das Äußere spricht auch das Innere. Da ist kein Unterschied zwischen, was von außen gesehen ist, ist auch wirklich, was drin ist. Es ist Echtheit, anders gesagt. Und dieses Wort wird in drei verschiedene Verwendungen gebraucht. Das heißt, man zum Beispiel, dieses Wort kann als Wahrheit im Gegensatz zu Falschheit oder Irrtum oder Unaufrichtigkeit, das ist so eine moralische Sache. Aber in dieser Stelle tatsächlich ist dieses Wort anders verwendet. Und es bedeutet im Sinne, als Gegensatz zu Typen, Sinnbilder oder Schatten. Weil der spricht von der Art in dem Tempel oder der Art anzubeten beim Jakobsbrunnen und all diese Wege, Methoden, Schatten. Man kann rituell etwas einfach tun oder man kann aber mit Herzen komplett weg sein. Und das ist auch passiert so oft im Alten Testament. Gott sagte, diese Leute, sie beten mich an mit ihren Lippen, aber ihre Herzen sind fern von mir. Oder ihr sagt das, aber guck mal, was ihr tut. Ihr lebt nicht in Anbetung. Ihr ehrt mich als Gott nicht durch eure Taten, aber ihr versucht dann zu kommen mit euren Opfergaben und Schlachtopfer und so weiter. Denkt ihr, dass ich Bock habe auf eure Schafen? Nein, ich möchte eure Herzen. Ich möchte, dass ihr lebt und ich bin euer Gott und ihr mein Weg folgt. Und so ist auch diese Stelle, diese Wahrheit. Es geht nicht um welche Art, welche Methoden, ob du die Hände hebst hier im Gottesdienst, ne, auf unsere heutzutage wahre Anbetung. Ich heb meine Hände, das ist wahre Anbetung. Nein, wahre Anbetung ist, ich sitze still vor Gott und höre einfach auf seine Stimme. Nein, nicht unbedingt. Oder man könnte eher sagen, beides kann sein. Die Frage ist, was ist deine Herzenshaltung? Kommst du im Heiligen Geist und in der Abhängigkeit, gibst du dich hin? Oder ist es nur ein Tun? Ist es nur äußerlich? Oder gibst du dich? Es hat mit Hingabe zu tun. So, wahre Anbetung. Wiedergeboren und im Heiligen Geist, wir kommen zu Gott, unser Papa im Himmel. Und ich gebe mich hin, wie ich wirklich bin, was in meinem Herzen ist. Ich finde das gut theologisch, aber Nehemia und was er einsetzt für den Dienste, finde ich ein sehr gut praktisches Beispiel. Was ist wahre Anbetung? Wie können wir das heute für uns ergreifen und ausleben? Deswegen gehen wir jetzt, wenn ich das mal halten kann, zurück zu Nehemia 7,1. Er setzt die Torhüter, die Sänger und die Leviten ein. So schauen wir ganz kurz auf die Torhüter. Die Torhüter, das ist ein komisches Wort, aber die haben nicht nur die Tore an der Stadtmauer bewacht, sondern es gab auch Türen und Tore im Tempel. Und sie haben sogar die Tore im Tempel auch bewacht. So, sie hatten zwei Aufgaben. Und in den Tempel, ihre Arbeit war zu wachen und zu prüfen, kommt etwas Unreines in den Tempel rein? Und wenn, dann zu stoppen. Deren Job war zu prüfen, ist das rein oder unrein? Und dann auch natürlich entsprechend zu richtigen Zeiten die Türen aufzuschließen und zuzuschließen. So. Das wären deren Hauptaufgaben. Ich finde das sehr interessant. Sie beschützte Gottes aller Heiligtum. Die Gegenwart Gottes. Der Tempel, ich war in Israel vor 2018, wann immer das war. Wir waren eine ganze 3 Tage da, Giovanni. Und was für eine, in 3 Tage, wir alles versucht haben zu sehen. Aber wir waren in Jerusalem und wir haben natürlich gesucht den Klagemauer, weil wenn man in Jerusalem ist, dann will man unbedingt den Klagemauer sehen, weil das ist der Ort, wo der damalige Tempel war. Und da ist im Moment nur ein Mauer, was übrig ist von den ursprünglichen Tempel. Und viele Juden gehen dahin und das ist deren Ort der Anbetung. Und ich erinnere, ich gehe durch diese, da gibt's auch Torhüte da. Du musstest deine Rucksäcke und alles immer so durchsuchen lassen. Sie beschützen den Ort. Und als ich durchgegangen bin, habe ich oben geguckt und da stand so ein Schild in mehrere Sprachen. Und ich habe nur Englisch verstanden, aber da stand einer Bibelstelle und aus dem Alten Testament, wo Gott sagt, diesen Ort ist meine Ruhestatt auf ewig. Meine Gegenwart. Nicht unbedingt alle Gunst und Gnade, weil er zieht das manchmal und sagt, aber er hat gesagt, dieser Ort ist meine Ruhestatt. Das hier ist, wo ich wohne. Im Alten Testament. Das ist, was der Tempel bedeutete. Gott wohnt mitten unter sein Volk. Also ist echt krass, dann wenn Unreines kommt und andere Götzen rein angebetet werden in der Wohnzimmer Gottes. So, wir haben hier ein schönes Wohnzimmer. Und ich will hier ein bisschen illustrativ machen. Ich sag mal hier so. Das Allerheiligtum. Aller Heiligtum, Gottes Gegenwart, Anwesen unter sein Volk. Jetzt ist das in uns. Wir sind jetzt den Tempel Gottes. Wir sind jetzt das Allerheiligtum, wo Gott durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Und unsere Zeit, unsere Allerheiligtum in unsere Seele und Herzen, wo Gott uns persönlich begegnet, ist heilig und muss geschützt werden. So, Tobi wird jetzt spielen, verschiedene Ablenkungsmanöver. Ich versuche hier zu sein. Ich bin in mein Allerheiligtum. Ich versuche nicht nur Zeit mit Gott, nicht nur meine stille Zeit, sondern einfach, Gott, du bist hier bei mir anwesend und mein Fokus ist auf dich und ich höre auf deine Stimme und ich freue mich über dich und ich habe Frieden und ich freue mich und es ist schön.
Was machst du da?
Ich bin mit Jesus. So.
Oh, echt?
Ja, genau. Oh, das ist voll cool. Jesus, ich liebe dich.
Möchtest du Zeit mit Jesus haben, ja?
Ja, genau. Möchte ich haben.
Oder?
Ja, super.
Mhm. Ah, aber Jesus. Hast du die Energie
Was sagt
für,
ihr dann
dafür?
Mal, das ist so ein bisschen nervig, tut mir leid, aber.
Hast du die Energie für so ein Gebetszeit zu haben?
Well, ich bin schon
aber
ein bisschen müde.
Schau mal hier, dieses Video. Du kannst ein Video anschauen.
Ja, das stimmt.
Das ist auch
cool.
Ein christliches Video.
Das ist ein christliches Video.
Ja, das ist sehr gut. Du musst nicht beten. Du kannst einfach dieses Video anschauen.
Wow.
Ja, du musst nicht.
Jesus.
Also das ist auch gut.
Ja, das ist stimmt. Gut. Das ist mal leicht.
Es ist einfach leicht.
Das ist gut. Ich mache das erstmal später.
Ah, okay.
Jetzt ist Zeit. Ja. Gott. Wir müssen da zusammen sein.
Ja,
wir müssen da. Wir halten
kein
zusammen.
Video, kein
Gott.
Video jetzt. Kein Video
Nein,
jetzt.
Okay.
Ja. Aber ja,
Jesus,
sehr wichtig. Du musst die wichtige Sachen tun, oder?
Oh, das Jesus, ist eine ich brauche deine Sache. Stimme über alle
Aber
anderen Stimmen zu
auch
hören.
Hier etwas
Hilf mir
sehr
mal
wichtig.
So was.
Hey, diese To-Do-List, das ist sehr wichtig.
Oh, das stimmt. Weil
du
ich muss das auch machen.
Tun,
oh, Gott, ich habe so viel
Guck
zu
mal,
tun
wie,
heute.
Wie lang das ist. Wow.
Jesus, können wir das schnell machen? Ich habe tatsächlich hier eine ganze lange Aufgabenliste zu tun. Ich will beten, aber guck mal die ganzen Sachen. Jesus, ich bete für das und ich bete für das. Und warte mal. Es geht um Stillsein. Es geht um deine Gegenwart. Erstmal, nein, es geht um dich. Es geht um dich.
Ja.
So Aufgabeliste. Du hast auch noch genug Zeit dafür.
Es geht um Jesus.
Zeit dafür.
Und
Jesus,
was ist besser,
Jesus, hilf mir.
Denn ein bisschen
ich will einfach mal
andere,
dich. Ich brauche
mit
dich.
Anderen zu reden, über Jesus.
So.
Weil
natürlich,
viele Freunde
ja,
mit einem Handy und sie brauchen
Handy.
Jesus. Sie
oh Mann,
brauchen
es piept die ganze Zeit. Es lässt mich nicht alleine.
Auf Facebook gibt es viele Videos schon. Über Jesus.
Ja, das stimmt
du,
auch.
Du kannst Jesus besser kennen.
Kann ich mal so, das ist mal lustig.
Ja, guck mal.
Das ist aber toll. Warte mal, nein. Stopp. Jesus. Oder? Kennt ihr das? Leute, ich möchte geben, ich möchte wirklich diesen Punkt rüberbringen. Das Wohnzimmer unseres Herzens ist jetzt das Allerheiligtum, wo Gottes anwesende, mächtige Gegenwart in uns wohnt und nicht nur unter uns ist, sondern tatsächlich in uns. Es ist ein heiliger Ort in uns. Und wir sind jetzt die Torhüter, die prüfen sollen, was lasse ich rein in meinem Tempel? Nicht nur den Körper, ich spreche von diesem inneren Ort, der Allerheiligtum. Was lasse ich rein? Was lenkt mich ab? Wir haben nicht so viel über sündenhafte Sachen, aber bete ich andere Sachen an und stelle das über Gott in meinem Leben? Oder nehme ich diese Aufgabe an und schütze diesen heiligen Ort in Anbetung? Wahre Anbetung ist auch eine Funktion von Torhüten, die dann sagen, Gott, es geht um dich und ich brauche dich. Und all das Gute und nicht so Gute und gut Angefühlte und alles da, erstmal dich. Wahre Anbetung. Zweite Chronik 16, Vers 9. Gott sucht denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Wahre Anbetung ist nicht beliebig. Wann ich will, wie ich will, bisschen von dem und ein bisschen von dem aber auch. Nein, es ist ein Wachen über den Raum unseres Herzens, in dem Gott nicht geteilt, sondern die erste Liebe hat, zuerst geliebt wird. Kommen wir zu den Sänger. Wisst ihr, die Sänger waren die Musiker, die waren auch täglich in Aufgaben. Jeden Morgen gab es ein Opfergabe bei dem Tempel. Das Volk kommte und betete Gott an mit ihrer Schlachtopfer und ihrer Opfer, was sie dann gewedelt haben über den Altar und verschiedenes, ob es ein Tier war oder ein, die haben sogar manche Getränke aus Opfer gehabt oder Mehl und verschiedene Öl und sowas haben sie dann auch geopfert. Also sie haben immer etwas gebracht. Und sie haben täglich morgens und abends so eine Anbetungszeit und diese Opfer gebracht als Volk. Und da waren die Sänger immer da und haben das begleitet und gesungen. Sie haben auch bei Festen gesungen und Prozessionen durch die Stadt. Und sie waren ein wesentlicher Teil. Und die Sänger hatten dann auch Aufgaben, Freude und Dankbarkeit. Und das für das Volk in Freude und Dankbarkeit einzuführen. Über 300 Mal in der Bibel, Gott fordert es uns auf, in verschiedener Art und Weise zu freuen. Freut euch über Gott, sei fröhlich und verschiedene Stellen sogar freut euch in Drangsal und Schwierigkeiten, in Verfolgung und verschiedenes. Also tatsächlich über 300 Mal werden wir aufgefordert, nicht auf den Zustand zu schauen, sondern auf Gottes Wesen zu schauen und uns zu freuen an wer er ist und was er getan hat. Dieses Fokus, diese Perspektive. Und dann 140 Mal mindestens werden wir aufgefordert, dankbar zu sein. Wo er sagt, sei dankbar, sprich Dankbarkeit aus. Mach das bewusst. Das ist eine hat mit Fokus zu tun und eine Freude über wer er ist. Das andere ist eine Antwort. Das andere ist ein Tun, wie Hanno vorher gesagt hat. Die Liebe hat immer eine Folge, eine Tat, was daraus kommt. Dankbarkeit ist eine natürliche Folge und gehört dazu wahre Anbetung. Und die Sänger haben die Leute da hineingebracht. Ich finde es interessant, weil uns zu freuen und Gott zu danken ist und war immer eine Grundhaltung vom Glauben. Im Judentum und im Neuen Testament unter uns. Es soll eine Grundhaltung sein. So, ich kann sagen, ich bin nicht immer freudig. Soll ich dann eine Maske drauf tun und sagen, preis den Herrn, mein Leben ist gerade, aber Halleluja. Ich glaube nicht, dass Gott eine Maske haben will. Wir haben gerade gelesen, es muss in Wahrheit auch geschehen. So, wie kann ich über Gott freuen, wenn mir gerade schlecht geht? Ich will auch ehrlich sein, wenn es mir nicht gut geht. Ich kann sagen, wie die Lieder mir helfen. Manchmal spüre ich die Musik nicht. Ich habe nicht so, dieses, wow, Gott ist so mal da, das ist so mal cool. Ich habe nicht immer dieses schöne Gefühl beim Anbetung und Lobpreis. Aber wenn ich konzentriere auf die Texte und was singe ich und was sagen wir und was ist das, dann kann ich sagen, okay Gott, ich schaue dich an, wer du bist, was du schon getan hast, deine großen Taten. Und ich singe zu dir. Es ist ein bewusst hineintreten, als ob ich direkt zu Gott singe, spreche, was auch immer ich tue. Und die Sänger haben dieses Fokus auf Gottes große Taten, auf seine wunderbare Gegenwart und sein Wesen immer erinnert, immer erinnert, immer erinnert. Tag ein, Tag aus, durch die Stadtprozessen, überall. Das ist deren Aufgabe. So wahre Anbetung hat auch damit zu tun, nie keine Maske zu tragen, aber sagen, ich geht mir schlecht, ich spüre nicht, ja, wir haben hier dieses Lied, du bist die Antwort auf meine Sehnsucht. Meine Seele sehnt sich und verzehrt sich nach dir. Ich habe nicht immer das gespürt. Manchmal schwer ist das für mich echt dann zu singen. Wie kann ich das singen, wenn ich es nicht wirklich meine? So, und dann denke ich, warte mal, meine Seele sucht Gott. Mein Fleisch ist gerade, was ich fühle. Mein Fleisch gerade spürt das nicht und will lieber ins Bett bleiben. Aber ich kann, obwohl es mir schlecht geht, obwohl ich gerade traue, obwohl ich gerade, nein, ich spüre das nicht, kann ich sagen, aber meine Seele, die Gott gehört, die sehnt sich nach Gott. Ich spüre das nicht, aber meine Seele sehnt sich nach Gott. Und so, ich mache mich eins mit der Wahrheit. Und was Gott sagt und was die Bibel sagt und sein Wesen und so. Und das ist wahre Anbetung. Nicht, ob ich es spüre und Gefühle und da, 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 sondern ich mache mich eins bewusst. Mein Fokus auf wer er ist, was er alles getan hat und mache mich eins mit seiner Wahrheit. Das ist nicht bloß positives Denken. Das ist ein ehrlich, abhängig, mir geht schlecht. Ich weine, aber mit den Tränen werde ich trotzdem dir danken für was du getan hast in meinem Leben, was du am Kreuz getan hast für mich, Herr. Ich danke dir. Ich zerbreche hier, aber du fängst den zerbrochenen, du liebst den zerbrochenen Herzen, so ich liebe dich. Und kommt ehrlich zu Gott, sogar mit Schreien. Gott! Ja! Sehr oft sind meine Gebete mehr laute Gebete als leise Gebete. Das ist auch okay. Es geht nicht um die Methode. Es geht um Geist und Wahrheit. Und die Sänger und Musik helfen uns, diesen Fokus, seine Größe zu sehen, seine großen Taten zu erinnern. Dann kommt die Leviten. Die Leviten waren die geistliche Rückgrat für Israel. Die haben alles organisiert. Die Leviten hatten die verschiedenen Aufgaben. Sie hatten die Aufgabe, den Tempel zu verwalten. Okay, so sie waren die administrative Leute auch. Die hatten Transport und Pflege der heiligen Geräte. Sie haben Unterricht im Gesetz bekommen. Deswegen waren die Priester da in Jerusalem, aber die Leviten waren überall in Israel verteilt, weil sie sollten das Volk in den Schriften unterrichten, sodass das Volk Gott kennenlernt. Und dann würden sie dreimal mindestens im Jahr nach Jerusalem hinaufziehen, um dieses Begegnung mit Gott zu haben und das Allerheiligste zu haben. Ich bin so dankbar, ich bin nicht begrenzt auf dreimal im Jahr in Gottes Gegenwart zu kommen. Ich bin dankbar, dass ich nicht begrenzt bin, einen Sonntag hier, ich muss zu dieser Gebäude zu kommen, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Halleluja, wir haben der Heilige Geist selber, der in uns wohnt und ich kann unter der Dusche oder auf dem Pott im Klo einfach mal sitzen und Gott begegnen. Ich bin dankbar, egal wo ich bin, das Allerheiligtum ist jetzt in mir. Aber die Leviten damals, das waren deren Aufgaben. Sie waren die Gemeindeleiter und die Pastoren und die Seelsorge und die ganze, alles, das waren deren Job. Die haben auch Ordnerdienst oder Technik oder Lobpreisteam, das waren alle deren Jobs, verschiedene Aufgaben. Sie waren den geistlichen Rückgrat für Israel. Aber zu dieser Zeit lesen wir, dass es nicht genug Priestergewande gibt. Das ist in jetzt 70, 71, 72. Da war nicht genug Materialien, nicht genug Priestergewände und so weiter. Und so, die Leute sagten, wir brauchen die Leviten, wir brauchen diese Anbetung. Und die Familienhäupter und Familien haben selber ihre eigene Kleidung und Stoffe, was sie dann erworben hatte, als sie in Babylon und in Persien waren und sowas. Sie haben ihre eigene Sachen geopfert, gegeben, damit genug Priestergewände da waren, genug heilige Materialien da waren. Die sollten alle diese Rituellen erfüllen, weil das war wichtig, um das Heiligtum zu bewahren und anzubeten zu können. Jeder. Und das ist der Punkt hier, was ich sagen will. Wahre Anbetung ist keine Haltung von Konsum. Ich komme in Gottes Gegenwart, ich tanke auf und ich empfange und empfange und empfange. Das ist nur ein Teil von wahrer Anbetung. Es ist kein Konsum, sondern es ist Anteil habe. Das ist die Haltung. Im Alten Testament, wo alles richtig mehr physisch gemacht wurde und nicht nur innerlich, war alles, du kommst nicht zum Tempel, um Gott anzubeten, ohne etwas in der Hand zu haben, was du hingibst. Es gab keine Anbetung ohne Opfer, eine Opfergabe. Ob es ein Tier war zu schlachten oder eine Taube, wenn du da vielleicht nicht so viel Geld hattest für ein ganzes Schaf oder so. Oder die haben dann von ihre Felder, die haben, wie gesagt, Mehl oder Getränke opfern. Also da gab es Verschiedenes, was man. Aber du kommst nicht, ohne etwas in der Hand zu bringen. Es gibt keine Anbetung ohne eine Hingabe, ohne Opfergabe. Im Alten Testament ist es ganz klar, aber es ist auch für uns heute wahr. Wahre Anbetung ist nicht, ich empfange, 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 sondern weil ich zuerst geliebt bin, liebe ich. Weil ich zuerst vergeben bin, vergebe ich. Weil Gott mir dient, diene ich anderen und ihn zuerst und auch anderen. Wahre Anbetung ist Anteil habe. Und wie wäre es in unsere Gemeinde und Gemeinden, sage ich mal allgemein, wenn wir nicht zum Gottesdienst kommen und sagen, okay, die da vorne machen den Gottesdienst. Ihr, jeder von uns, die sitzt, habt Anteil an diese Zeit mit Gott. Nicht nur zu empfangen, sondern auch zu geben. Und vielleicht ist das, wie Mike, er bringt seine Sachen mit Electric Know-how in, und was er da hier mal hilft und zu dient, damit die Lichter funktionieren. Danke, Mike! Sonst würden wir hier im Dunkeln sitzen. Oder mit den Techniker, oder mit den Ordnerdienst, oder mit Kaffee unten. Oder vielleicht ist es nur, dass ich von ganzem Herzen mich nicht ablenken lassen, sondern einfach von ganzem Herzen Gott anbeten. Und wenn er der mir was gibt, dann gebe ich das gerne weiter. Es muss nicht prophetisch, es muss nicht Sprachenrede, es muss nicht immer so, das sind Gaben, die Gott auch gibt in der Gemeinde. Aber wir sind auch Gaben. Wir sind Gottes Gabe zueinander. Wenn wir Anteil, eine Denkweise von ich habe an, ich nehme nicht nur teil in dieser Gemeinde oder am Gottesdienst, sondern ich habe Anteil. Ownership, es gehört mir und es gehört uns und wir geben zueinander. Das ist wahre Anbetung. Wow, was für Erweckung würde unter uns ausbrechen, wenn es nicht von, sage ich mal, 5 Leute, die hier vorne stehen, abhängt, sondern jeder Anteil hat. Ich möchte dahin kommen. Ich möchte da empfangen, aber auch dahin kommen. Und 1. Korinther 14 ist es auch im Neuen Testament, nicht nur im Alten Testament. Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder etwas. Steht es da. Lies mal nach. 1. Korinther 14. Ganz cooles Kapitel sowieso. Okay. Was hat das bitte mit Weihnachten zu tun? Es ist übrigens immer noch 3. Advent. Was hat das Ganze mit Weihnachten zu tun? Was hat das dann mit uns persönlich zu tun? Wir machen ganz kurz hier mal durch. In Nehemiah 7, wir lesen, Gott ruft sein Volk zur wahren Anbetung und das Volk antwortet mit Opfergabe und Anteilhabe. Haben wir gerade gesehen. So, in die Weihnachtsgeschichte, Gott zeigt und kommt, offenbart sich persönlich zu uns in der Welt. Er ruft die Hirten, er ruft die Weisen aus dem fernen Land, sogar durch die Sterne, und sie antworten mit Anbetung und Gaben, Opfergaben. Stell mir die Hirten, hier sind meine Hirten, die tolle Hirten. Ich sitze mal unter euch, ihr seid toll, ihr waren die Ersten, die da wussten, das ist mal gut. So, sie, wir sitzen hier an die Hirten, stinkig, mit den Schafen. Und plötzlich ist ein Engel in den Himmel zu sehen. Und er sagt, der lang erwartete Messias ist endlich mal geboren. Halleluja, gute Nachricht. Und dann gibt's ein Chor. Der ganze Himmel ist erfüllt mit singenden Engeln. Anbetung. Was, wovon singen sie? Von Gottes Wesen, von seiner großen Taten, dass er seine Verheißung erfüllt. Halleluja, was auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie das anhört. Ich kann mir nur vorstellen, wow. Ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich so da stützen. Und dann, was waren deren Antworten? Komm, lass uns auf, wir müssen den finden und ihn anbeten. Und dann anderen davon erzählen. Die weisen Männer sehen es in den Sternen. Was müssen wir tun? Wir bringen unsere Gaben. Wahre Anbetung, wahre mit Anbetungen Gaben. So, was ist dann für uns heute? Möchte ich diese Frage ganz klar. Lobpreisteam, ihr könnt schon auf die Bühne wiederkommen. Gott ruft uns heute zur wahren Anbetung. Wie werden wir antworten? Das ist meine Frage an jeder, für mich und an uns heute. Wie wirst du antworten? Er ruft dich. So, ich lasse das hier ein bisschen stehen, aber in diese drei Wege, was ich so genannt habe, ihr könnt gerne, wir nehmen eine Zeit der Reflexion, die Lobpreis wird dann hinten ein bisschen erstmal musikalisch reden, aber lasst uns kurze Zeit der Reflexion haben. Wahre Anbetung. Gott ruft mich zur wahren Anbetung. Wo lasse ich Kompromisse hinein? In mein Heiligtum. Was nimmt mir von Gott weg und hindert meine volle Hingabe an ihn? Wie kann ich meinen Allerheiligsten wachen? Wie kann ich Gottes Wesen und sein Werk vor meinen Augen halten und ihn immer wieder dafür loben und danken? Was sind konkrete Dinge, die ich tun kann? Manche Leute schreiben Bibelstellen auf und plastern sie überall in der Wohnung oder zu Hause auf. Anderen hören ständig Musik und Lobpreis. Andere machen Spaziergänge. Es ist unterschiedlich. Aber was ist für dich? Was spricht dich an? Wie kommst du? Wie kannst du es vor Augen halten? Ich freue mich über dich, Gott, und wer du bist und was du getan hast. Ich erinnere mich an dich. Und dann, was bringe ich mit in den Gottesdienst? Was brauche ich vielleicht? Was brauchst du, um weg von Konsumdenken hin zu einem Denken der Anteilhabe zu kommen? Ich nehme nicht nur teil, sondern ich habe Anteil. Ich lasse das erstmal hier stehen, können wir ein paar Minuten erstmal musikalisch und dann steigen wir ein mit dem Lied zum Schluss. Aber lass uns wahre Anbeter sein. Im Geist und in Wahrheit schützen das wunderbare Geschenk vom Heiligen Geist in uns. Fokus auf Jesus und ihn schauend. Kommen mit Anbetung und Opfern unser Anteil habe.
Zurück zu dem Allerheiligsten, wo wir dich finden.